Ich begrüße ganz herzlich die Gäste hier von der Theatergruppe Szenario, Thomas und Eva. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Regie und Einhorn sitzen bei uns, sozusagen, aber es ist ja noch sehr viel mehr bei Theatergruppe Szenario. Ihr wart vor 2 Monaten da, da haben sicher viele Leute, die heute zuhören, damals nicht zugehört, deswegen bringen wir die alle nochmal auf den Stand von eurer Gruppe.
Die Theatergruppe Szenario ist eine freie, unabhängige Theatergruppe aus jungen Menschen, die war mal sehr studentisch ausgerichtet. Jetzt würde ich sagen, gerade ist es so ungefähr halb-halb oder vielleicht sogar ein bisschen weniger Studenten als Berufstätige und Leute in Ausbildung und was weiß ich. Unser Alter geht so von, wer ist der Jüngste?
Hanna?
22?
21, 22.
21, 22 bis, ich sage jetzt nicht, wer der Älteste ist, aber sagen wir knapp 40. Und wir sind zurzeit, sind wir so um die 20 Leute, glaube ich. Und es gibt die Gruppe seit 2005 und wir machen eigentlich einmal im Semester ein Theaterstück. Also so proben im Semester, gegen Ende aufhören, dann eine kurze Pause, bis es wieder weitergeht. Aber in letzter Zeit sind wir so groß und überambitioniert geworden, dass wir jetzt auch schon immer so 2 Stückchen planen oder naja, zwischen 1 und 2 Stücken. Und deswegen waren wir vor kurzem da und haben die Toskana-Therapie quasi erzählt und ein bisschen beworben. Und jetzt ist es schon wieder soweit, dass das Einhorn aufgeführt wird.
Das ist quasi jetzt das Hauptstück, wo dann alle 20 auch irgendwie untergebracht werden
nicht
müssen.
Ganz
das ist
alle.
Euer Anspruch.
Also echt, ihr bringt 20 Leute unter? 20?
Nicht ganz, das sind jetzt, in dem Ensemble sind es jetzt nur 18.
Ach so, nee, dann geht's nicht. Wie macht
dann
ihr das?
Ich nicht.
Also
ja. Tja, also bei dem Stück war jetzt der Vorteil, dass da habe ich die Darmauffassung selbst geschrieben. Das heißt, ich konnte von Anfang an bei den Rollen sehr großzügig in die Vollen greifen, weil ich wusste, dass ich ganz viele Leute habe und eher das Problem, die unterzubringen, als jetzt eine Besetzung zu finden. Aber es ist schon immer schwierig. Also es gibt auch viele Stücke, die von vornherein ausscheiden, weil sie nur für 8 Leute sind zum Beispiel.
Und du hast das nebenbei selber geschrieben?
Ja.
Nein.
Ich hatte ja eine Vorlage.
Ja, trotzdem. Wie geht das?
Also, was hast du als Vorlage genommen? Den Roman?
Den Roman, ja.
Ja, aber es ist ja trotzdem ein Drama und ein Roman. Das sind ja zwei Paar Stiefel. Ne?
Ja, es gibt kleine Unterschiede.
Ja, und das kurz zu fassen und alles ist ja super, keine Ahnung, ich könnte es nicht. Also.
Es Kürzen ist tatsächlich auch eine der Sachen, die mir am schwersten fällt. Und das war wegen, habe ich auch gleich von Anfang an geguckt. Wir haben ja immer so, dass wir die 2-Stunden-Marke anpeilen mit Pause drin. Und es gibt Stücke, da muss man dann erstmal von 5 Stunden runterkondensieren und so. Das habe ich schon gemerkt, dass da bin ich nicht besonders gut. Mir tut es um jeden guten Absatz quasi leid. Und ich heule dann immer so wie Idefix, wenn ein Baum gefällt wird und wenn ich streichen muss. Und da gibt es andere, die sind da viel unbarmherziger und effizienter als ich. Und deswegen habe ich gleich als ich dann die Dramafassung geschrieben habe, ich da gleich mit drauf geachtet.
Und wie fängt man denn an, so eine Dramafassung zu schreiben? Ich wüsste gar nicht, wie man da, also
da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also die meisten kennen ja wahrscheinlich den Film, wenn sie mit dem Stoff vertraut sind, den Zeichentrickfilm von 82, 83 oder so ist der.
Ach so, ist ein Zeichentrickfilm.
Das letzte Einhorn, ja. Und meine Generation, jetzt hier so die 80er Generation, die sind, ganz viele sind mit diesem Film so ein bisschen aufgewachsen. Also ich habe den als Kind bestimmt 20 Mal mindestens gesehen.
Was, echt? Marzla, hast du den gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich kenne den nicht mal. Oh, nein, echt? Oh, wie schade.
Das ist jetzt auch nicht
weiß ich,
schlimm.
Warum meine Kindheit so schief lief.
Ja, das wäre alles besser gewesen mit Einhörnern.
Ja, alles ist besser mit Einhörnern.
Ja, ja.
Hast du das denn 20 Mal gesehen?
Mindestens.
Hattet ihr
keine Ahnung. Als Kind ist das ja so, wenn man was hat, was man mag, dann lundelt man sich das erbarmungslos. Nein, ich hatte so eine VHS-Kassette, die dann auch schon so... Die Musik hat dann schon immer so leicht geeiert. Und meine Lieblingsstellen hat man dann auch daran gemerkt, dass das Bild da immer so gewackelt hat, so verdeterisch. Ja.
Ach, deine armen Eltern.
Dann habe ich den ganz, ganz lange nicht mehr gesehen, wie das so ist. Man wächst ja dann irgendwann auch so Sachen auch wieder raus und habe dann im Fernsehen beim Seppen mal so einen ganz kurzen Clip erwischt. Und das war so ein kleiner Schockmoment für mich, weil ich hatte den eigentlich halt so in Erinnerung und dann habe ich ihn gesehen und da war auf einmal alles sehr pastell und lila und mit Glitzer drin und ich dachte nur so, oh mein Gott. War das wirklich so schlimm? Und dann habe ich mich nicht mehr getraut, dann nochmal reinzuschauen als Erwachsener, weil ich dachte, ich mache mir damit nur eine Kindheitserinnerung kaputt. Aber dann etwas später, ich habe nochmal mit jemand anders drüber geredet und dann sind wir drauf gekommen, dass es in dieser einen Szene, die ich da zufällig erwischt habe, ganz besonders schlimm ist mit dem Kitsch. Und dann habe ich mich dann nochmal getraut, wieder reinzuschauen. Ich kann jetzt sagen, man kann ihn auch als Erwachsener noch gucken.
Und der konkrete Anlass für das Theaterstück war dann, also war das dieser Moment, wo du das gesehen hast, dass du gedacht hast, du willst mal was damit machen?
Zumindest oder? Ist mir dann da klar geworden, dass ich jetzt auch als Erwachsener noch zu dem Stoff stehen kann. Man weiß es ja immer nicht, gell? Wenn man was als Kind gut findet, das ist ja manchmal, also nicht, dass man das jetzt dann im Nachhinein schlecht findet, dass man es als Kind gut fand, aber man muss dann vielleicht auch manchmal sagen, ja, es ist aber auch schon für Kinder gemacht, zum Beispiel. Und bei dem Film muss ich jetzt sagen, da habe ich dann gesehen, ja, da sind schon viele Sachen drin, die dichten sich, glaube ich, auch mehr so an Erwachsene eigentlich. Also in dem Stoff sind so Sachen vergraben, so was wie Sterblichkeit oder auch dieses Einhorn selbst, das ist ja heute auch da. Hm.
Ach, du bist das Einhorn?
Ja.
Oh, das ist ja schön, wir haben echtes Einhorn. Ja.
Es gibt doch Magie.
Ja.
Jetzt bin ich hier.
Du siehst auch total aus wie ein Einhorn.
Ach ja. Ja, ich habe mich lange auf diese Rolle vorbereitet.
Stundenlang steht sie immer vorm Spiegel und übt Einhorn gucken. Mm. Das Ganze hat eigentlich als Schnapsidee angefangen. Also ich weiß gar nicht mehr, wo genau das war, aber wir haben so geblödelt und haben halt überlegt, was machen wir jetzt nächstes Stück. Bei uns ist es ja auch immer so in der Theatergruppe, um noch weiter auszuholen, dass wir wechselnde Regie haben. Also es ist immer einer aus dem Ensemble, der sich dann quasi entweder mit Feuer und Flamme oder breitgeschlagen dazu widmet, einmal die Regie zu übernehmen und ein Stück zu inszenieren. Und da haben wir halt überlegt, wer macht was und was könnten wir da machen. Und es gab halt viele, die wollten mal so was Wilderes, Bunteres ausprobieren, so Richtung König der Löwen oder irgendwas. Wir können aber, also wir können jetzt nicht sagen, wir können nicht singen, weil wir haben auch sehr gute Sänger. Zum Beispiel unser Einhorn kann sehr gut singen.
Ist aber auch klar, Einhörner. Ja, wir können sowas.
Einhörner können alles.
Ja.
Außer normal sein.
Dafür sind sie Einhörner.
Ja, das stimmt. Wir müssen auch nicht normal sein. Und dann habe ich halt gemeint, oh, wir können das als ein Einhorn machen. Und das war halt wirklich nur so, es war überhaupt nicht ernst gemeint. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es überhaupt inszenierbar ist als Theaterstück. Weil im Zeichentrickfilm gibt es halt der große Oberantagonist ist eigentlich ein Monster, der rote Stier. Ist ein Stier, der aus Flammen besteht.
Aus was?
Aus Flammen.
Oh.
Das ist ein roter Feuerstier.
Das wird schwierig mit der schwäbischen Feuerwehr hier, gell? Ja,
genau. Brandschutz, heißes Thema bei uns in der Anatomie, wo wir spielen. das Einhorn selbst natürlich, klar, ist ein mythisches Fabelwesen, das auch im Zeichnen hat es immer so ein, im Zeichentrickfilm hat es immer so eine Aura aus Glitzer um sich drum so ein bisschen so angedeutet. Dann gibt es Magie, es gibt mindestens 4 Personen, fallen mir ein, die zaubern können in dem Stück. Also es sind viele Sachen, die sich jetzt nicht unbedingt, wo man das sieht und sagt, ach ja, das ist Bühnenmaterial, erste Wahl. Und dann habe ich auf einem kleinen Geburtstagsfestival, auch von einer aus der Theatergruppe, auf der ich war, einen getroffen und wir sind auch völlig durch Zufall auf dieses Thema gekommen und der hat dann gemeint, ob ich das Buch schon gelesen hätte, dass es da gibt. Und hat mir dann erzählt, dass in dem Buch viele von den Sachen, die im Film halt rausgeschnippelt wurden, feinsäuberlich, weil sie ja für Kinder wahrscheinlich zu langatmig sind, so Hintergründe beleuchten von den Figuren und dass da noch viel mehr dahinter steckt. Und hat mir dann sehr, sehr warm ans Herz gelegt, dass ich das lesen soll. Also danke an Cornell an dieser Stelle. Mhm. Und dann habe ich das getan und da ist mir dann aufgefallen, da sind wirklich ganz viele Sachen drin, die man tatsächlich sehr schön auf der Bühne bringen könnte. Also auch Dialoge und Hintergrundgeschichten, die Charaktere auch wirklich sehr auch ans Herz wachsen lassen, so ein bisschen, noch mehr als im Film.
Und das heißt, du hast aber vorher gar nicht gewusst, dass es ein Buch dazu gibt oder das Buch dir Vorlage für
Es kann
Film
sein, war. Dass ich das mal gehört habe, aber ich habe das nie so irgendwie groß, also es hat es nicht so bumm in meinem Kopf gemacht und ich dachte, ich muss das unbedingt lesen. Ich dachte halt, ja gut, es gibt ja viele Zeichentrickfilme, die irgendwann mal von der Vorlage kommen, aber da muss ich sagen, da war es wirklich so, dass das der Stoff da wesentlich mehr in die Tiefe geht. Und da habe ich gedacht, aha, ich könnte es ja mal ausprobieren und habe einfach mal so in der Mitte den zweiten Akt so nach und nach so Szenen geschrieben und bin dann damit zur Theatergruppe und dachte, naja, die sagen bestimmt, das ist eine blöde Idee. Und dann habe ich gemeint, hier, wir könnten das letzte Einhorn machen. Ich hatte sogar noch ein anderes Stück auch mit rausgesucht, damit das nicht so jetzt so ist, ich mache das Ski, ihr macht das Einhorn, schlägt oder stirbt, sondern ich habe dann gemeint, also passt auf, ich hätte da so eine etwas verrückte Idee. Und mit dem Einhorn und das würde aber sehr aufwendig werden und ganz viel Arbeit und ich habe auch noch keinen Text fertig. Ich habe jetzt mal nur so ein Stück raus aus der Mitte, da wo der Stier nicht persönlich auftritt und auch wenig gezaubert wird, also was ich relativ leicht sterben ließ. Und habe dann gemeint, wie sieht's so aus? Und dann haben alle nur gesagt, Einhorn, Einhorn.
Ja, ich kann wirklich sagen, ich und auch andere haben dich da richtig gepusht. So, wenn du dieses Stück nicht machst, dann setzt es was.
Ja, also das Alternativstück, was ich da dabei hatte, das haben die wenigsten dann so richtig wahrgenommen. Und
was
dann,
war das?
Das war Blumen für Algernon. Auch ein sehr gutes Stück. Das werde ich wahrscheinlich auch noch irgendwann machen. da hätte ich wahrscheinlich auch sehr viel selber schreiben müssen. Da geht es um, oh, ich weiß nicht, wie weit soll ich da jetzt ausholen. Kurz gesagt geht es um einen geistig Zurückgebliebenen, der an so einem medizinischen Experiment teilnimmt und dann normal intelligent wird, aber das hört er nicht auf, er wird dann hyperintelligent. Und er hat, also vorher hat er die naive Vorstellung, dass wenn all seine Probleme sich auflösen, wenn er nur endlich normal sein kann und dazugehören bei den anderen. Aber natürlich läuft es dann so, dass auf dem Weg nach oben er dann mitkriegt, dass ihn halt vorher viele von denen, die er für Freunde gehalten hat, immer nur verarscht haben und dass viele Leute, die er für halt, dass seine Mutter zum Beispiel, das ist eigentlich eher so eine Missbrauchsbeziehung gewesen, das wird ihm dann auch irgendwann klar. Und das ist für ihn sehr ernüchternd. Dann ist er sehr intelligent, das versteckt dann auch noch mehr Leute, also die, die vorher damit leben konnten, dass er jetzt normal ist, die sind spätestens dann da ausgestiegen. Dann verliebt er sich noch in seine ehemalige Therapeutin, die erwidert es auch, aber irgendwann kann sie intellektuell einfach nicht mehr mithalten und sie können sich kaum noch normal unterhalten, weil er halt schon in völlig anderen Sphären schwebt. Und Algernon ist eine Maus und das war das erste Versuchstier, das mit dieser Therapie behandelt wurde, und Algernon stirbt dann auf einmal.
Und das ist aber auch tolles Material. Oh, das musst du auch.
Und dann kommt raus, dass diese Therapie das eben als Nebenwirkung hat, dass früher oder später quasi das Nervengewebe dann anfängt sich zu zersetzen.
Jetzt hast du das Ende verraten.
Nein, nicht das Ende.
Und dann sterben und heiraten sie. Ja, ja.
Aber Algernon ist ja jetzt hochintelligent. Das heißt, er gibt sich dann so einen Crashkurs in Neurologie, Biologie.
Aber
jetzt
nicht alles verraten. Aber das ist das
und
Stück.
Forscht dann mit Fieberhaft um sein Leben. Und ich erzähle nicht, wie es ausgeht.
Wow, aber das klingt ja nach einer auch ganz tollen Geschichte.
Ja, das sagte ich auch.
Das kannst du ja dann im nächsten Semester machen.
Aber ich habe
dann
Einhorn hat sich geschrieben.
Bei uns hat so ein Einhorn aufgehört, sobald wir Einhorn gehört haben.
Die Leute haben sich das angehört, mich angeguckt und haben gesagt, Einhorn.
Was, echt? Total lustig. Ich finde das andere Thema auch so komplex und tief und alle schreien Einhorn.
Wir werden das dann auch irgendwann nochmal machen, denke ich mal.
Einhorn, ist es jetzt eher das Boulevardstück von euch?
Die Revue-Nummer. Mit Gesang und Tanz.
Ja.
Nee, Gesang haben wir diesmal tatsächlich nicht.
Nee, aber Live-Musik und
wir
Tanz.
Wir haben Live-Musik. Ja.
Und Tanz.
Ja. Ja. Also wie ich habe ja gemeint, ich habe dann auch gesagt, dass das aufwendig wird, weil ich hatte natürlich dann gewisse, wie soll ich sagen, Ambitionen bei diesem Stück. Das heißt, man kann das nicht nur einfach so auf kleiner Flamme kochen, sondern muss
warum Ambitionen? Was für?
Auf die Kacke hauen muss man da. Darf ich das im Radio sagen?
Klar.
Okay, gut. Man muss auf die Kacke Radio hauen. Ach, das hat gut getan. So, wir sind ja eine Laiengruppe und das ist natürlich dann auch, und wir spielen in einem Hörsaal und der gehört uns natürlich nicht. Wir müssen dann immer ganz brav sein und dürfen nichts kaputt machen und mit den Auf- und Abgängen, die sind sehr eng. Das heißt, Requisiten dürfen auch nicht zu groß sein und bisher ist es halt immer so, wir haben schon uns Mühe gegeben immer mit dem Bühnenbild und alles und wir legen ja noch mal Teppichboden aus, damit es nicht ganz so nach Hörsaal aussieht. Aber es ist lange her, dass wir so richtig sowas mit Fantasy gemacht haben. Das Letzte, was mir persönlich einfällt, ist Alice im Wunderland und das war... Oh, müsste ich jetzt lügen, 2009 wahrscheinlich oder irgend sowas. Müsste auf der Homepage auch stehen.
Sag mal, aber warum spielt ihr das dann eigentlich im Hörsaal von der Anatomie und nicht im Brechtbau zum Beispiel oder sonst wo?
Das ist gar nicht so einfach. Also das Brechtbautheater, die teilen sich ja alle diesen Theatersaal und das sind ja zurzeit, glaube ich, 4 oder 5 Theatergruppen. Das heißt, man kann da nicht einfach hinschlappen und sagen, hey, ich würde gerne spielen, sondern man muss dann mit denen so einen Stundenplan quasi vereinbaren und sich dann da dran auch halten. Ich weiß auch gar nicht, ob die uns jetzt da überhaupt reinlassen würden.
Aber ihr habt es gar nicht versucht?
Bisher noch nicht, nee.
Aber das müsste doch, das ist doch, die freuen sich doch. Versucht also, das mal. Ich habe auch mal fragt.
Der Hörsaal ist aber auch toll, weil der hat so ganz steile Ränge und man sitzt so im Halbkreis um die Bühne rum.
Ach so.
Und dann kriegt das so ein bisschen zu Shakespeare-Theater, die Atmosphäre.
Oh.
Ja. Und wir sind halt...
Wo
also,
ist denn der Hörsaal? Ich war da noch gar nicht.
Die alte Anatomie ist in der Österbergstraße, also wenn man quasi
da oben.
Direkt oberhalb der Sparkasse Lustnummer Tor sozusagen.
Tatsächlich?
Ja.
Ach, da ist das.
Ja. Ja. Und das sind, also wir sind auch nicht die Einzige, ab und zu hat auch zum Beispiel das Zimmertheater hatte da schon Veranstaltungen im großen Hörsaal dann, weil die natürlich dann gleich mal irgendwie 300 Sitzplätze brauchen. Und das ist schon von der Atmosphäre her, ist es schon auch nicht schlecht.
Ich glaube, wir könnten uns niemals trennen vom Hörsaal.
Nee,
echt jetzt?
Ja, würden wir revoltieren.
Echt? Wieso?
Weil es einfach so ist? Weil es wunderschön ist.
Ja?
Weil es einfach eine ganz besondere Atmosphäre gibt und einfach ein ganz besonderes Spielerlebnis ist auch. Und als ich zum ersten Mal die Gruppe gesehen habe, habe ich auch, es ist einfach ein besonderes Highlight, dieser Hörsaal. Es gibt nochmal ein ganz anderes Feeling, wenn man wirklich drumherum sitzt, drüber sitzt und wirklich so ein 360-Grad-Theater hat.
Und wie viele Leute passen da rein? Zuschauer?
Offiziell 150, aber wir machen immer so bei 120. 125, wenn es ganz schlimm wird, mit dem Andrang, machen wir normalerweise Schluss, weil es gibt dann auch ein Temperaturproblem mit den Scheinwerfern und so.
Aber es gibt Scheinwerfer und es gibt CD-Player und so Kram oder
bauen,
baut ihr das auf?
Lichttechnik bauen wir immer auf. Wir haben jetzt auch aufgerüstet, also wir haben jetzt inzwischen 4 LED-Scheinwerfer, die dann auch farbiges Licht machen.
Und das schleppt ihr dahin?
Das schleppen wir dahin. Wir haben
technisch sind wir ganz gut ausgerüstet eigentlich. Ja.
Wir haben so eine Garage,
und
wo wir das alles lagern.
Und wer hat das gezahlt? Ist ja voll teuer, das Zeug.
Die Krippe gibt es, wie gesagt, seit 2005 und wir finanzieren uns über die Eintrittspreise normalerweise. So. Und so nach und nach, also da bleibt dann halt bei einem Stück mal so 300 übrig und mal 100. Ab und zu spenden wir auch Geld, wenn es richtig gut läuft, an Vereine und so. Und dann kauft man sich das halt so nach und nach zusammen. Das ist ja dann, irgendwann amortisiert sich das ja dann auch, als wenn man das dann immer mieten würde. Das geht ja dann auch irgendwann ins Geld. Und so haben wir mal angefangen, die ersten Scheinwerfer zu kaufen. Dann irgendwann haben wir dann so ein richtiges Lichtmischpult noch selber gehabt. Jetzt machen wir das alles über Computer inzwischen.
Also, nein, das gibt's ja nicht. Ach, das habt ihr alles selber.
Ja,
Mensch,
also
wie toll.
Das Know-how wird dann auch immer mehr. Das merkt man schon.
Wow.
Und das zwischengelagert in der Garage.
Das alle, liegt alles in der Garage und beim Winter friert es dann auch alles einmal schön durch und so. Na? Es ist halt das, also ich will jetzt nicht über den Hörsaal lästern, der ist als Location ist ja schon super und das ist auch sehr, sehr nett von den neueren Anatomen, dass sie uns da überhaupt spielen lassen, weil wir machen
natürlich. Vielen Dank an die alte Anatomie.
Sehr vielen Dank, weil wir geben uns zwar schon Mühe, gute Gäste zu sein, aber wir machen halt Lärm und Dreck und Umstände und so, deswegen ist das sehr, sehr nett von denen. Ich bin halt nur immer neidisch, wenn ich in so eine richtige, dafür gebaute Theaterlocation gucke. Die haben dann Waschbecken hinter der Bühne und Spiegel mit.
Wir haben Wassereimer.
Mit Lampen drum. Und ja, genau.
Wie cool ist das denn?
Beim letzten Stück musste Eva quasi aus dem Pool kommen und hat sich dann immer hinter der Bühne in so einen Wassereimer geworfen. Quasi.
Ja, das hat eine kleine Überschwemmung gegeben.
Nein, keine Überschwemmung.
Aha, ja. Das solltet ihr direkt mit auf die Bühne nehmen eigentlich. Das ist ja auch schon ein Event.
Ja, es gibt ja genug Theaterstücke über Theatergruppen, die versuchen, was zu inszenieren.
Ja, das solltest du mal auf Kamera aufnehmen hinter der Bühne. Das ist wahrscheinlich noch verrückter als auf der Bühne.
Oder Backstage-Pässe verkaufen.
VIP. Da lernt man zu improvisieren unter den Bedingungen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es hält sich die Waage, die Exklusivität der Location mit den Nachteilen, die man in Kauf nehmen muss.
Und es hat auch einen gewissen Werbeeffekt, weil viele Leute können sich zum Beispiel den Namen nicht merken, aber sagen, ihr seid die in der Anatomie. Und da wir fast die Einzigen sind, die da spielen, ist das dann ziemlich weitgehend eindeutig. Ich meine, das Flechbau-Theater hat immer dieses Branding-Problem, dass dann den Leuten ein halbes Jahr später nicht mehr ganz klar, in welcher Gruppe sie jetzt eigentlich besucht haben. Und ob sich da jetzt dann lohnt, nochmal hinzugehen und so, ist es für denen alles etwas Unübersichtliche.
Euer Alleinstellungsmerkmal.
Sozusagen.
Der Wassereimer. Jetzt
rufen wahrscheinlich ganz viele bei der Anatomie an und wollen auch diesen Hörsaal haben.
Ich habe auch schon gerade so nachgedacht. Nur so. Kann ich ihn nicht auch mal?
Vielleicht nochmal die Story kurz nochmal zusammenfassen. Wir hatten jetzt verschiedene Szenen da, hast du mal erwähnt, die Magie, die Hauptprotagonisten, aber worum geht's denn genau beim letzten Einhorn?
Das Einhorn lebt glücklich und zufrieden in seinem Wald, es ist unsterblich und hat keine Bedürfnisse, die nicht gestillt sind, es hat Sonnenaufgänge und Tiere des Waldes, die ihm Gesellschaft leisten und wird nicht müde, denen zuzugucken. Doch eines Tages laufen zufällig zwei Jäger in den Wald und unterhalten sich und das Einhorn bekommt mit, dass es keine Einhörner mehr gibt, angeblich. Also die beiden gehen davon aus, dass dieser Wald scheinbar irgendwie verwunschen zu sein scheint und das darauf hindeuten könnte, aber eigentlich gibt es keine Einhörner mehr, sagen sie. Und das Einhorn ist dann natürlich, was ist da los, und geht los und untersucht quasi die Sachlage und verlässt seinen Wald. Und dann beginnt quasi so eine klassische Abenteuergeschichte. Also es ist unterwegs und versucht herauszufinden, was da genau passiert ist. Es sammelt zuerst schmendrig den Zauberer auf. Das ist ein Möchtegern-Magier, der ist permanent ist er mit einer gewissen Unfähigkeit behaftet, leider. Also er versucht immer zu zaubern und wenn er es mal schafft, dass überhaupt irgendwas Magisches passiert, dann geht es leider komplett schief.
Also der unfähigste Zauberer, den es gibt.
In dem Stück auf jeden Fall.
In der wahren Welt wahrscheinlich auch.
Und Schmenzigs Rolle in dem ganzen Stück ist auch so ein bisschen immer so die Comedic Relief. Also es wird ja manchmal so ein bisschen düster und traurig und dann, wenn Schmenzig rein stolpert in die Szene, ist das dann, kriegt das Ganze schon wieder eine gewisse Leichtigkeit auf einmal. Ich will jetzt nicht zu viel drauf eingehen, wie genau Schmenzig aufgesammelt wird, aber sagen wir mal so, es gibt an der Stelle auch eine böse Hexe, die versucht, das Einhorn einzufangen. Schmendrick hilft ihr dann aber, sich zu befreien. Dann gehen sie weiter und sammeln als nächstes Molly Crew auf. Das ist so eine, wie soll ich sagen, Räuberprinzessin, könnte man sagen, die mit einer Diebesbande quasi im Wald lebt. Und da kommt dann auch überraschenderweise raus, dass die schon ihr ganzes Leben darauf gewartet hat, ein Einhorn zu sehen als junges Mädchen. Und es ist natürlich dann klar, dass wieder dieses Einhorn da aufkreuzt, dass sie dann auf jeden Fall da auch mitgeht. Und dann sind sie zu dritt und dann beginnt der zweite Akt, den ich übertitelt habe, mit König Haggard. Weil dann finden sie nämlich unterwegs auch raus, dass es einen roten Stier gibt, ein schreckliches Monstrum. Und das hat die Einhörner vor sich hergetrieben zum Schloss von König Haggard. Haben sie also was mit dem zu tun haben. Dann wollen sie zum Schloss von König Haggard, werden aber auf dem Weg dorthin natürlich sofort von dem roten Stier angegriffen. Und Schmendrick weiß sich nicht anders zu helfen, als versucht ihr irgendwie mit Magie zu helfen, weil sie gegen diesen Stier absolut keine Chance hat. Er ist absolut übermächtig und böse und bedrohlich. Und da gibt es dann die große Akt 2 Pivot-Szene, in der er quasi erstmal loslässt und nicht versucht, irgendeinen Zauberspruch zu machen, den er gelernt hat, sondern einfach nur sagt, Magie, tu, was du willst. Und die Magie kommt dann quasi aus ihm raus tatsächlich und verwandelt das Einhorn in ein junges Mädchen. Das heißt, Eva trägt dann auf einmal Menschengestalt.
Ach, das bin ich total nicht gewohnt.
Ja, das war
das sehr, war echt ein Schock für mich.
Also es sind Tonnen Make-up, die da verwendet werden, damit sie aussieht wie ein Mensch.
Um das Einhorn zu kaschieren.
Ja, also das waren Proben.
Ja, ich habe auch da große Sorgen gehabt, ob wir das hinkriegen, den Mensch so darzustellen. Das ist ja das Erste, was man denkt, wenn man dieses Stück an sich anhört. Oh Gott, wem stellen die diesen Menschen da? Ja, hat aber ganz gut geklappt. Also wir haben jetzt natürlich bei Effekttechnik dann auch viel Geld ausgegeben. Und dieses junge Mädchen, die dann später Amalthea getauft wird, weil sie ja irgendeinen Namen haben muss, geht dann mit den anderen beiden, also ich stelle es jetzt etwas verkürzt dar, natürlich ist es nicht ganz so einfach, dass sie jetzt einfach in einen Mensch verwandelt wird und sagt, okay, ich bin jetzt ein Mensch, alles gut. Das
ist ganz schön emotionales Hoch und Tief.
Ja, gehen sie dann zusammen zum Hof von König Haggard und weil sie dann quasi in ihrer Menschengestalt für den Stier uninteressant geworden ist. Also er jagt wirklich nur Einhörner. Und am Hof von König Haggard lernen sie dann den König kennen, der sich schnell rausstellt, ein bisschen, jetzt habe ich vergessen, wie das Fachwort dafür heißt. Er hat diese Krankheit, bei der man an nichts Freude empfindet. Also er probiert alles Mögliche einmal aus, aber nichts macht ihm wirklich Spaß. Und deswegen ist er nicht wirklich böse, aber sehr mit Vorsicht zu genießen. Er hat aber einen Sohn, Prinz Lear, und der sieht Amalthea und es ist quasi so, dass er direkt hin und weg ist von ihr.
Sein Sohn verliebt sich also in das heimliche Einhorn.
Genau, und er weiß
da
nicht, dass er ein Einhorn ist.
Da freut sich der Vater nicht besonders.
Das gibt viele Konflikte, ja.
Ja, Vater und Sohn wissen ja beide nicht, dass sie mit einem Einhorn zu tun haben. Haggard hat sofort einen gewissen Verdacht, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt, aber er kommt nicht genau drauf, was.
Komisch, irgendwie dieses Horn im Gesicht. Ja.
Das ist ja weggeschminkt, das sieht er ja nicht. Ja, das war auch, ja. Wir haben dann den Schauspieler irgendwann eingeweiht und der hat dann, was? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und da wussten wir, wie das Make-up funktioniert.
Ihr seid so einfach.
Ja, und
meine Güte, hat der geschaut.
Dann wird das halt weiter ausgebaut, dass sie da im Schloss rumhängen. Das ist dann auch die Stelle, wo die Pause ist, weil dann vergehen 2 Jahre. Und im zweiten Akt wird dann beleuchtet diese Konstellation von den Charakteren zueinander, wie Amalthea mit ihrer Verwandlung zurechtkommt. Da ist dann erstmal so ein bisschen Tempo wieder rausgenommen. Und dann irgendwann, klar, muss es auf ein Finale rauslaufen.
Aber jetzt nicht erzählen,
nein.
Weil das klingt so toll, ich will unbedingt rein.
Ja. Also ein bisschen mehr anteasern, ne, wie es denn, in welche Richtung es geht.
Also vielleicht kann ich mal so viel sagen zum Einhorn, dass es einfach eine sehr starke Identitätskrise auch durchmacht. Und was du vorhin noch gesagt hast, die Themen, die eigentlich mehr für Erwachsene geschrieben sind als für Kinder. Also Kinder können es auch, natürlich können es auch anschauen und werden es auch aus vielen Gründen, glaube ich, sehr schön finden. Aber für Erwachsene ist da, glaube ich, nochmal ganz viel anderes drin. Und zwar einfach dieses, also sie muss sich vielen Fragen stellen, auch was es eigentlich überhaupt heißt, Mensch zu sein. Weil sie damit ja überhaupt nichts anfangen kann. Und was es heißt, sterblich zu sein und ob da vielleicht sogar noch eine Schönheit im Sterblichsein liegt. Und das ist ein ganz zentrales Problem dann auch im zweiten Akt vor allem, dieses Hin und Her und sie will eigentlich gar nicht, dass das alles passiert und will nicht menschlich sein, aber lernt nach und nach doch auch die Vorzüge und die die Schönheit des Ganzen und ist, wie gesagt, in dieser totalen Identitätskrise und die sie auch ziemlich auffrisst. Und das sind, glaube ich, auch so Themen, die man einfach auch kennt von sich und auch vom Erwachsenwerden. Und im Prinzip ist das das, was sie durchmacht. So ein bisschen das Erwachsenwerden.
Wow, das ist ja total philosophisch, das ganze Stück.
Ja, ist es, wirklich. Oh. Also wie fast jedes Märchen eigentlich, hat es wirklich ungeahnte Tiefen. Also bei den Proben haben wir auch immer wieder, erstmal, wenn wir Szenen geprobt haben, erst danach so, oh Gott, das ist ja echt. Das ist echt tiefgründig.
Das ist immer der schöne Punkt, wenn bei den Proben dann, wenn auf einmal die Stimmung, die man haben will, auf einmal mit drin ist. Und dann ist es auch sehr schön, sich das dann anzugucken, wie das so entsteht. Ach.
Ja, beim Einhorn ist auch wirklich interessant, das ist mir auch irgendwann klar geworden, weil das gar nicht so einfach ist, dass es in fast jeder Szene eigentlich eine komplett andere Person ist. Also es ist wirklich, das Stück ist extrem dicht geschrieben, ich muss wirklich sagen, sehr schön gekürzt. Großes Lob an den Schreiber und Regisseur.
Kriegst nachher 5 Euro.
Oh, ja. Zuckerwürfel. dass es wirklich so dicht geschrieben ist, dass da in jeder Szene unglaublich viel passiert und einfach wirklich eine Charakterentwicklung. Also die meisten Charaktere machen einfach eine Entwicklung durch. Und das ist wirklich deutlich und auch reißt, finde ich, ziemlich mit. Also ich bin da vielleicht ein bisschen gebiased, aber ich finde, es nimmt einen wirklich mit durch diese Entwicklung, die durchmachen. Und das finde ich sehr spannend. Das finde ich fast das Spannendste am ganzen Stück.
Wie bist du rangegangen an die Vorbereitung auf die Rolle als Einhorn?
ich habe mir erstmal mein Horn weggeschminkt. es ist schwer, wenn man sofort, also ich hatte das Problem, dass man sofort dieses klischeehafte Einhorn im Kopf hat und sofort irgendwie an Glitzer denkt und an Schmetterlinge und Und habe das am Anfang versucht, krampfhaft nicht zu machen und bin irgendwie auch gescheitert oder fühlt sich dann auch irgendwie seltsam. Und ich weiß noch, die allererste Probe, die wir hatten, gerade eine sehr zentrale Szene. Und ich habe mich wirklich vorbereitet und habe wirklich versucht, diese Emotionalität hinzukriegen. Und ich konnte wirklich erstmal überhaupt nicht proben in der Szene, weil ich einfach nur lachen musste. Weil es einfach nicht ging, weil ich es einfach unterschätzt habe, wie das ist, wenn man auf einmal ein Einhorn spielen soll. Und dass das doch recht skurril ist einfach. Also auf der Bühne zu sein, einfach, ich muss einfach nur aufwachen. Und ich habe es nicht hinbekommen, weil ich wirklich einfach nur und mich weggeschmissen habe.
Das lachende Einhorn.
Das musste wirklich, das hat, glaube ich, erstmal gebraucht. Aber mittlerweile geht es wirklich. Und ich glaube, das Wichtige ist, da hat mir ein guter Freund wirklich einen Tipp gegeben, sich das einfach ein bisschen runterzuspielen, das Klischee. Also dann erstmal am Anfang ist es halt wirklich klischeehaft Einhorn und man denkt sich nur so, ach, ich bin eine magische Kreatur. Und und dann geht man, glaube ich, dran wie bei dem anderen Charakter. Also wenn man dann irgendwie so ein bisschen, und dann ist es ja wirklich, wie gesagt, sind es ja zentrale Probleme, die man auch in anderen Rollen hat. Aber da war ich auch ein bisschen, musste ich mich dran gewöhnen, dass es doch anders ist, eine nichtmenschliche Kreatur zu spielen.
Wie spielt man das von der Bewegung her? Also bewegst du dich da wie auch sonst oder bewegst du dich anders?
Das ist schwer zu sagen. Also ich versuche diese Entwicklung halt durchzumachen. Also dass sie ja auch Mensch dann auch ist und sich dann auch menschlich bewegt. Und klar, ich hab auch erstmal überlegt, okay, bei den ganzen Bewegungen, die ich so mache, was ist da eigentlich jetzt typisch dran oder was ist jetzt eigentlich typisch menschlich? Wie kann man sich im menschlichen Körper nicht menschlich bewegen? Und das ist wirklich auch Sache, die ihn sehr reizt an dieser Rolle. Sehr schön.
Jetzt, wo du gerade Bewegung sagst, es gibt auch eine Tanzszene im Stück,
genau.
Auch wieder mit Live-Musik.
Genau.
Wo wir das tatsächlich dann auch so ein bisschen aufgreifen. Also es war eine Idee, die Eva sogar, glaube ich, hatte, mit, dass wir da ja vielleicht, weil viele Sachen ja abstrakt nur darstellbar sind, zum Beispiel die Verwandlungen und so weiter. Und da war die Idee, ob man das vielleicht auch mit so einem abstrakten Tanz oder mit so einem modernen Tanz oder Contact Dance vielleicht auf die Bühne bringen könnte. Und als ich dann da so geschrieben habe, dachte ich an einer Stelle, wo es um Lear und Amaltea geht, diese Liebesgeschichte, da wäre doch eigentlich ein sehr schöner Zeitpunkt. Und
Da gibt es Sachen, die lassen sich besser mit Körpern als mit Worten ausdrücken.
Ja, und da spielt zum Beispiel diese Bewegung und dieser Unterschied zwischen was ist ein Fabelwesen, und das steht meistens sehr, also in meiner Vorstellung zumindest, und bei den Stroben machen wir das auch so ein bisschen so, ist meistens sehr zurückgenommen einfach, dass man so quasi dem Publikum ein bisschen Projektionsfläche auch bietet. Und als Mensch ist es halt so, als junges Mädchen ist es man ja eher so das Gegenteil, die bewegen sich ja vergleichsweise viel sozusagen. Und damit so ein bisschen zu spielen.
Ja, also das Einhorn ist eher, was du auch mal gesagt hast, eine natürliche Majestät. Also sie ist eher auch eher, hat auch gar nicht so viel Grund, viel gestisch und mimisch zu machen. Oder ja, sie ist ja eigentlich auch ein unsterbliches Wesen und sie hat doch keinen Grund, sich zu beeilen oder für normale Verhaltensweisen und Interaktionen. Sie kann auch am Anfang sehr wenig mit Menschen überhaupt anfangen, weil sie für sich einfach nichts anderes als Eintagsfliegen sind. Und will auch, im Buch gibt es eine ganz schöne Stelle, will auch eigentlich überhaupt nicht mit Menschen interagieren, weil sie weiß, dass das nur Schmerz bringt, wenn man sich an Leute gewöhnt, die dann doch in
einem Augenblick schon wieder vergangen genau. sind.
Also sehr tragisch. Sie ist eine sehr tragische Figur eigentlich. Und ja, alle lieben Einhörner, aber was ist eigentlich mit dem Einhorn? Das ist eigentlich sehr traurig.
Entschuldigung.
Ja, das ist es ist auch ein Thema von dem Stück und es ist aber auch in der Realwelt hat mich das, ich habe es ehrlich gesagt nicht kommen sehen, ich war da vielleicht auch ein bisschen naiv. Ich hatte ja nur meine Perspektive auf diesen Stoff und kannte Einhörner eigentlich hauptsächlich aus diesem Film eben. Und da ist es eben so, wie jetzt beschrieben, halt so eine märchenhafte, sagenhafte, auch leicht distanzierte Figur. Was mich auch jetzt, ich weiß rückblickend, dass ich als Kind das schon immer etwas seltsam fand, dass dieses Einhorn, / Amaltea, dass die zwar von allen irgendwie angehimmelt wird, aber sie selber bietet eigentlich jetzt nicht so wirklich Grund dafür. Sie ist immer sehr distanziert und immer sehr kühl, eben aus diesem Grund, dass sie halt auch schon ein paar tausend Jahre alt ist. Und ich fand das immer interessant, dass dann trotzdem alle so auf sie reagiert haben. Das nimmt man aber halt auch einfach so hin, weil es quasi der Stoff ja quasi so auch einfach präsentiert. Das ist die Magie der Einhörner, der sich niemand entziehen kann. Aber Amaltea oder das Einhorn war nie mein Lieblingscharakter in dem Film. Und das fand ich immer sehr interessant, weil als ich dann bei der Besetzung dann gesagt habe, so, wir brauchen natürlich dann auch jemanden, der das Einhorn spielt, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Da ging das Hauen und Stechen dann los. Da wollten dann alle Mädchen sofort, ich bin das Einhorn.
Da wurde ein Messer in die Mitte gelegt. Ja. Und wer am Ende noch lebt, der kriegt die Rolle.
Ich habe gewonnen.
Leichen pflasterten ihren Weg.
Ja. Wir waren mal 40 in der Theatergruppe. Oder auch, dass das jetzt gerade so im Stand ist, das Einhorn. Das, ich habe es ehrlich gesagt, war mir das nicht so klar. Ich hab schon mitgekriegt, dass man überall mal so ein Einhornaufkleber sieht und so. Aber dass es so gerade abgeht, wie es jetzt gerade ist, das ist sehr schön. Ich nehme das auch gerne mit, so als Werbeeffekt. Aber ich habe das ehrlich gesagt, es gab ja diese Rittersport-Einhorn-Schokolade, die innerhalb von 20 Millisekunden ausverkauft war.
Hast du das gar nicht mitbekommen? Oh nein.
Ja, die haben irgendwie, keine Ahnung, die machen ja aber manchmal so Sondereditionen und da haben sie halt eine relativ normale Schokolade für meinen Begriff für 2,50 verkauft und dafür ist ein Einhorn auf der Packung.
Ich dachte schon, naja, ich habe gedacht, weil eins drin ist. Ne? Ja. Das Einhorn ist eine Ritterschokolade.
Dann wäre 2,50 natürlich unschlagbarer Preis.
Jetzt aber wissen wir, wo die ganzen Einhörner hin verschwunden sind.
Aber es war wirklich nur eine Tafel Schokolade mit zweifarbiger Füllung und es hieß dann Regenbogenschokolade, weil Regenbogen ja aus zwei Farben bestehen, wie wir wissen. Und die waren wirklich, konnte man auch nur online kaufen, es waren irgendwie 10.000 Stück, also ich kann sein, dass ich jetzt mit den Fakten etwas lüge, und waren wirklich innerhalb von ein paar Minuten weg.
Ich habe gestern eins auf Amazon gefunden, 25 Euro.
Nein!
Ja klar,
das ist ja, jetzt, es gibt's jetzt ja nicht, warum habe ich das nicht alles gekauft? Ach Mensch, hätte ja Mensch so viel Geld, naja gut, aber ich hätte noch eine Frage, und zwar, ob dich das Spielen oder dieses Eintauchen in diese Rolle oder in dieses Thema, auch mit diesem Thema auch Unsterblichkeit oder überhaupt dieses ganz andere Wesen, was du da spielst, hat dich das verändert?
Das ist mal schwer. Also ich würde sagen, schauspielerisch auf jeden Fall, weil jetzt einfach, ich meine, wir sind jetzt eine Laientheatergruppe, keiner von uns hat jetzt eine Theaterausbildung, aber ich habe immer das Gefühl, man wächst mit jeder Rolle, die man spielt und man gewinnt was zu seinem Spektrum dazu mit jeder Rolle und deshalb spiele ich auch einfach gern immer neue Rollen, weil man einfach Neues dazu bekommt. Und da auf jeden Fall, also das ist total spannend gewesen und das ist auch ein Grund, warum ich auf die Rolle unbedingt haben wollte, was super viel Spielraum lässt, um sie auszuprobieren, was man, sag mal, bei den meisten normalen Rollen, menschlichen Wesen nicht machen kann. Dass man einfach mal wirklich Spektren ausspielt und das Einhorn wirklich mal stimmlich einfach wirklich komplett von oben bis unten mal alles ausfüllen kann, emotional. Menschlich, ja, was, ja klar, also man macht sich immer halt Gedanken drüber, also gerade so, was wir vorhin jetzt besprochen haben, so philosophisch dieses, was heißt es, erwachsen zu werden, was heißt es, menschlich zu sein. Jetzt richtig verändert es vielleicht nicht. Also ich habe jetzt nicht auf einmal ein geheimes Lebensziel gefunden oder sowas. Aber
Sternchen um dich rum.
Die Sternchen um mich rum. Ja, meine Glitzeraura, die ist vielleicht neu. Aber ja, also ich würde eher sagen, eher schauspielerisch, weil man natürlich mit so Sachen wie Sterblichkeit sich auch vorher schon beschäftigt hat. Und es hat schon, man macht sich natürlich nochmal Gedanken drüber oder man weiß es vielleicht auch, seine Sterblichkeit nochmal neu zu schätzen, wie schön es ist.
Was ehrlich?
Ja, auch. Also ich würde nicht gern unsterblich sein. Ihr?
Was? Natürlich. Mhm. Aber ja.
Nein. Ich denke, das ist auch ein zentrales Element von dem Stück, ist auch, dass Unsterblichkeit tatsächlich nicht für Menschen gemacht ist.
Ja, ja, ja.
Also wenn man quasi unsterblich werden würde als Mensch, dann wäre das entweder ein Fluch oder man müsste gewisse Teile seiner Menschlichkeit mit aufgeben.
Ah, jetzt wird's biblisch. Also, ja.
Ja, 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 jetzt wird biblisch.
Nee. Und warum ist es also auch Teil von dem Stück, diese Frage?
Das ist Teil des Stücks, tatsächlich. Ja. Also ich darf vielleicht verraten, dass Amalthea nicht das einzige, oder das Einhorn nicht das einzige Wesen in dem Stück ist, was unsterblich ist. Ja, also es gibt erstmal noch anderes Fabelwesen. Ja. Diese Hexe, die versucht, das Einhorn zu fangen, die betreibt eine Menagerie an Fabelwesen. Davon sind die meisten gefaked, wie das halt so ist bei Jahrmärkten und Menagerien. Aber es sind tatsächlich zwei echt. Das Einhorn, das sie sich geschnappt hat, und sie hat auch eine Harpie. Und das ist halt interessant, weil eine Harpie ist so ein Mischwesen aus Vogel und Mensch eigentlich. In der griechischen Mythologie sind es die geschaffen wurden, um, wenn irgendwelche göttlichen Strafen durchgesetzt werden, dann kommen die Harpien. Das sind zum Beispiel die Leber wegfressen, wenn man an den Felsen gekettet wird, weil man dummerweise Feuer zu den Menschen gebracht hat, obwohl das eigentlich verboten war und solche Sachen. Das ist also quasi die andere Seite der Fabelwesen. Das Einhorn ist so dieses schöne Halala, ich pupse Einhörn, Regenbogen. Und die Harpie ist quasi das komplette Gegenteil dazu in dem Stück. Ich muss jetzt auch vielleicht mal kurz noch auf den Autor eingehen, der Peter Beagle, der sowohl den Roman als auch das Drehbuch für den Zeichentrickfilm geschrieben hat. Der ist da schon ziemlich gut gewesen. Also einmal gefällt mir natürlich die Sprache sehr gut von dem Buch. Das ist alles sehr, sehr poetisch und so. Ich habe da versucht, möglichst viel auch ins Stück drüber zu retten. Andererseits hat er einen sehr guten Umgang, finde ich, zwischen, er macht alles so zartbitter. Also die melancholischen Sachen sind, ja, genau. es gibt sehr viele melancholische Themen, sehr schwere Themen in diesem Stück, aber trotzdem ist immer eine gewisse Leichtigkeit dabei. Also es gibt auch sehr viele lustige Momente, auch in der Geschichte. Also zum Beispiel Mendrik, der unfähige Zauberer, und diese Räuberbande, aus der Molly rauskommt, da ist auch, gibt es eine Szene, wo sehr viel Alkohol getrunken wird zum Beispiel. Ich musste natürlich einige Sachen umschreiben, also bei uns zum Beispiel ist die Räuberbande stark ausgewechselt, aber ich habe versucht, so den Ton zu halten, dass es halt nicht immer nur so düster Märchen ist, sondern auch zwischendurch immer mal auch wieder so eine gewisse Leichtigkeit und Humor durchblitzt. Und das kommt auch aus der Vorlage, und das ist sehr, sehr gut von ihm gemacht. Und er hat offensichtlich ein sehr großes Wissen über Märchen, Sagen, britische Legenden, und hat da sehr viel mit rein verwurstelt. Es werden Anspielungen auf die Bibel und alles Mögliche gemacht. Also es ist, wenn man es dann beim zweiten, dritten, vierten Lesen, ich habe ja dann auch intensiver mit dem Text gearbeitet, fällt einem erst auf, wie viel da eigentlich rein vergraben ist, so an Fundstücken auch.
Es lohnt sich auch 3, 4 oder 5 Mal ins Stück zu gehen.
Da können wir ganz schnell schon mal durchsagen, wann es kommt, ganz schnell. Das tun wir auch am Ende, ne? Aber ich wollte es gerade fragen, ja, wann spielt ihr das?
Genau.
Wann spielt ihr das? Am
1. bis 5. Februar.
Am 1. bis 5. Das ist ja
bald. Das ist nächsten Mittwoch.
Oh, wie schön. Premiere,
genau, Mensch. In der alten Anatomie. Genau.
Oh, das ist aber, da komme ich. Klasse. Um 20 Uhr, alte Anatomie, 1. genau. bis 5. Also jetzt ab Mittwoch, genau. bis Sonntag. Mhm. Ne?
Genau.
Und es lohnt sich zu reservieren, weil es ging diesmal auch, ist wahrscheinlich der Einhorn-Hype, sehr früh los bei uns, dass die ersten Reservierungen reingeflattert sind. Also da hatten wir noch nicht mal eine Liste angelegt und so, und dann kam schon die erste E-Mail. Und der Samstag zum Beispiel sind, glaube ich, noch 12 Karten oder so reservierbar. Oh. Also wir halten immer was für die Abendkasse und den Vorverkauf zurück, weil es natürlich auch immer blöd ist, wenn man Leute wieder nach Hause schicken muss. Ist uns aber auch schon passiert. Also dann halten.
Seid ihr ausverkauft?
Noch nicht.
Aber wird
das
dann
ist
so
das
sein,
böse ja. Wort, das ich nicht sagen möchte, bevor es passiert, aber ich habe große Zuversicht, dass die 5 Tage wahrscheinlich alle ausverkauft sind. Ja.
Wie viele Dialoge hat denn der Text schon gehabt? Weil du musst ja im Prinzip dann auch das umschreiben auf Dialog. Ne?
Also es gab einzelne Szenen, konnte ich quasi mehr oder weniger mit leichter Bearbeitung und ordentlich Trim natürlich ist immer dabei, weil ein Roman natürlich unglaublich viel Zeit hat für alles, konnte ich mehr oder weniger rauslüpfen. Andere musste ich komplett selber schreiben. Also das weiche ich auch ein bisschen ab in einzelnen Sachen von der Vorlage. Manche Sachen sind komplett rausgeflogen. Es gibt zum Beispiel einen sprechenden Baum, der Schmenzrik ist an einen Baum gefesselt und versucht sich zu befreien und leider reicht er nur, dass der Baum lebendig wird und sich sofort in ihn verliebt. Das ist so eine riesige Trauereiche und er ist dann quasi zwischen ihren Brüsten gefangen, immer noch gefesselt und sie sagt, sie will ihn nie wieder gehen lassen, weil sie ihn so sehr liebt, liebt. Und das wäre zum Beispiel eine Szene, die ich sehr gerne zu ihm haben habe, aber die ich
nein,
leider...
Hast du
dann,
ja, ja Arvid wollte den Baum nicht spielen.
Jetzt wollte ich nicht mehr der Baum sein. Und schmerzlich beherzt zwischen seine Brüste drücken. Nein, das wäre auch sehr schwer darstellbar gewesen. Also es wäre natürlich leicht darstellbar gewesen, so dass es einfach nur sehr ein großer Lacherfolg wird. Aber dieses man hat dann auch so im Film zumindest so einen kurzen Anflug von Mitleid mit dem Baum auch, weil er tatsächlich nämlich sein Herz bricht. Und es ist ja alles auch keine Absicht, das ist halt nur, ist halt magisch leider unbegabt. Und ja.
Aber es klingt ja nach wahnsinnig viel Zeit. Also ich meine, wenn man so ein Stück erstmal eben adaptieren muss und eigentlich neu schreiben muss. Hast du in dem Semester überhaupt noch irgendwas anderes machen können? Oder
nicht
war das
viel,
so
nein. Nein, da ich wusste, dass es gegen Ende hin auf jeden Fall stressig wird, ist es jetzt auch, habe ich früh angefangen möglichst. Also wie gesagt, ich habe den zweiten Akt schon gehabt, bevor es überhaupt losging und dann halt nebenher immer weitergeschrieben und ganz fertig wurde er dann erst so an Weihnachten. Aber
boah. Und hast du nebenbei jetzt noch irgendwas anderes? Also studierst du eigentlich? Oder?
Ich bin selbstständig.
Ach,
das
tatsächlich?
Das heißt, ich habe jetzt auch für Januar habe ich komplett freigehalten.
Oh, das ist aber toll. Also, ja. Dass du das so machen kannst.
Ja.
Wow, weil ich dachte gerade schon, neben Studium noch so ein Stück nebenbei schreiben.
Nee,
boah.
Jetzt gerade muss ich echt nicht viel sonst vornehmen. Also ich war gestern Kaffee trinken und das war bisher so diese Woche. Naja, wir hatten dann zusammen ein Krimi-Dinner. Das waren so meine Freizeitveranstaltungen. Aber das andere war immer nur Einhorn.
Eva, wie hast du dich im Endeffekt denn durchgesetzt, dass du die Rolle bekommen hast?
Sehr viel Bestechung.
Das kann sie jetzt nicht sagen, solange die Ermittlungen noch laufen.
Laufendes Verfahren.
Nein, also im Endeffekt ist natürlich klar bei sowas, dass die Entscheidung einfach beim Regisseur liegt. Also da waren wir auch alle... Also ich denke mal, ich kann auch für die anderen sprechen. Also man natürlich sagt man dann recht mit Nachdruck auch, ach Gott, ich würde das wirklich gern machen oder das ist echt, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich muss wirklich sagen, erstmal bei anderen Stücken löst sich das meistens auch so schon auf. Also da sagt dann jeder, ach die Rolle könnte ich mir vorstellen, sagt der Regisseur, ja, okay, kriegst du. Und bei dem war es jetzt einfach mal komplizierter als sonst.
Ja.
Und haben wir eigentlich unseren Regisseur einfach damit auch dann alleine gelassen und ich glaube, er hat sich paar Tage lang eingesperrt und hat seine Pakete nicht geöffnet, weil er Angst vor Briefbomben hatte. Und klar ist man dann erstmal, also ich meine, ich kenne es ja auch, dass man erstmal so, ach schade, dass ich die Rolle nicht bekommen habe oder so, aber dann macht man sich auch an seine Rolle ran und so. Also da gab es jetzt kein großes Messerstechen, um so zu sagen.
Ein Vorteil von der Gruppe ist dadurch, dass es viele gibt, die auch schon mal Regie gemacht haben, ist auch ein gewisses Grundverständnis für die Rolle des Regisseurs schon vorhanden.
Ja, ich glaube, das Schwere war auch nicht nur die Besetzung des Einhorns, sondern es geht ja auch ums ganze Stück. Also ich glaube, die Frage war dann gar nicht mal so sehr, okay, wer spielt das Einhorn, sondern wie passen die Personen einfach auf die Rollen, wie kann man das verteilen, damit es einfach alles gut passt. Und ich glaube, du hast einen ganz guten Job gemacht, einfach wirklich. Es gab auch wirklich Leute, die konnten mit ihrer Rolle am Anfang gar nichts anfangen und wo ich jetzt auch denke, oh Gott, das passt so gut, warum habe ich nicht gleich dran gedacht? Oder wo wir alle überrascht waren, dann zum Beispiel, Hanna wollte ja erstmal gar nicht Schmähentrick spielen, weil sie gar nicht wusste, wie sie diese Rolle dieses Zauberers, bei uns wird eine Frau besetzt und sie war selber total überrascht darüber und sie macht es so wundervoll und jetzt kann ich mir auch gar nicht mehr vorstellen, wie die irgendwie von Mann gespielt werden könnte.
Das ist, sie hat den Fehler gemacht, den strategischen in die E-Mail zu schreiben, dass sie am tollsten eigentlich die Rolle von Schmenzrig findet, aber es ist ja halt ein Mann. Und dann hat sie ihre eigentlichen Rollenpräferenzen geäußert, nicht nur so, weil Schmenzrig auch immer so als jung, unerfahren, keiner nimmt ihn ernst, beschrieben wird. Und das ist natürlich dann witzig, ein Mädchen dahin zu besetzen, was dann als junger Junge durchgeht quasi, der aber halt einen Kopf kleiner ist als alle anderen. Und deswegen halt auch immer dann nur so quasi. Das erhöht natürlich dann auch die komödiantische Fallhöhe ein bisschen, wenn Schmenzig dann versucht, ernst genommen zu werden und zu zaubern und alle ihn einfach nur auslachen. Das passiert auch ein, zwei Mal im Stück.
Das ist eine super Idee. Also seine Unsicherheit sozusagen da noch zu erhöhen durch diese
ja, ein bisschen auch mit den Klischees zu spielen.
Was hat dich überzeugt der Einhorn-Darsteller?
Also ich hätte mehrere Darsteller gehabt, denen ich es zugetraut hätte. Das war nicht so das Problem. Es war eher so ein Luxusproblem, dass ich jetzt quasi auswählen muss, wer wird es denn. Aber es ist schon wirklich so, wie Eva gesagt hat, dass ich insgesamt mit, wie ich die Leute wohin verteile, und das ist ein Gesamtbild irgendwie, wo dann auch die Chemie zwischen den Leuten so stimmen muss. Ich hatte den Vorteil, dass ich lange dabei bin und die Leute halt auch gut kenne inzwischen. Und deswegen dann auch schon so ein bisschen versuchen kann, voraus zu daten, was wo laufen wird und wie. Und ich wusste auch, dass mit der Besetzung, wie sie dann war, dass dann nicht alle ganz glücklich sind, weil manche dann halt kleinere Rollen kriegen, als sie eigentlich wollten. Aber ich habe am Ende, ich habe da wirklich Tabellen gemacht und Szenendiagramme und was weiß ich und habe Leute hin und her geschoben mit so Zetteln. Also ich saß da mindestens eine Woche dran. Und dann am Ende hatte ich halt eine Version, mit der ich so glücklich war, dass halt alles irgendwie Sinn gemacht hat. Und da war dann Eva das Einhorn.
Und wie spielt ihr denn den Stier jetzt mit den Flammen? Oder wollt ihr das noch nicht verraten?
Ich kann so viel verraten, es zwängt sich niemand in einen roten Fetzhut und hüpft über die Bühne. Das war eine Idee, die aus dem Ensemble kam. Weil der Stier soll ja Angst machen. Und der klassische Bühnentrick, wenn man möchte, dass etwas Angst macht, ist immer, man zeigt es nicht wirklich, sondern man deutet es nur an. Also im Wesentlichen wird der Stier Licht machen und Lärm, aber er ist nicht wirklich auf der Bühne.
Ach, oh wow, das ist eine tolle Idee. Mhm. Oh Mensch.
Ja, es wird bei uns generell viel getrickst und ich glaube, es ist auch sehr schwer, dass...
das ist ja eine super Idee.
Ja.
Entschuldigung, ich habe dir unterbrochen.
Ja, ich denke nur, ja, wir haben uns alle beim Stück an manchen Stellen, fragt man sich wirklich, wirkt das? Weil es viele Sachen gibt, wo man auch beim Proben einfach nur die Hälfte proben kann und die andere Hälfte jetzt erst dieses Wochenende sozusagen richtig mit den Effekten dazukommt. Und da sind wir alle schon noch ein bisschen, die Nerven flattern schon ein bisschen, wenn es jetzt nächsten Mittwoch losgeht.
Das ist auch der Unterschied. Richtiges Theater kann halt von Anfang an auch mit Technik proben. Ja. Also nicht von Anfang an, aber relativ früh mit Licht und so. Und wir müssen es dann halt irgendwie eine Woche vorher aufbauen, wenn es überhaupt schon eine Woche vorher geht und da unsere Lichttechnik in den Hörsaal stellen. Und erst ab da können wir die ganzen Effekte dann tatsächlich machen.
Was habt ihr denn da noch alles, wenn du sagst, auf die Kacke hauen auch, ne? Dann ist es ja mehr als Licht.
Wir haben diesmal richtiges Bühnenbild, also mit bemalten Leinwänden. 2x3 Meter.
Oh ja. Wer hat das denn gemacht?
Wundervoll.
Ich hatte einfach nur die Idee und habe verfügt, dass ich das gerne hätte, aber hatte keine Ahnung, wie wir das gut machen und so und dachte, Und dann hat sich gezeigt, dass einer aus unserem Ensemble, die Elena, ein gestalterisches Talent für sowas hat und die hat es dann so unter ihre Fittiche genommen und hat es dann organisiert, hat dann auch Farben und Leinwände rausgesucht, weil ich da auch keine Ahnung von hatte, ehrlich gesagt. Und jetzt haben wir 4 sehr, sehr schöne Bühnenbilder. Also, wenn ich das selber so sagen darf.
Das ist grandios. Also, wenn man die sieht. Also, ich habe erst die Sorge gehabt, dass die Zuschauer denken, das wäre ausgedruckt. Weil es einfach aussieht wie Plakatwände.
Was ist?
Ja, und es ist aber wirklich alles. Da haben wir einzelne wirklich Mal-Sessions gemacht, wo jeder sich einen Schwamm in die Hand genommen hat. Das Ensembles viele und einfach alle mitgemalt haben. Ja, viele. Und also, das sieht wirklich grandios aus. Da war ich wirklich selber total überrascht.
Ja, da war ich auch sehr happy. Also weil, wie gesagt, manchmal hat man ja nur so Ideen, aber keinen Plan, wie es genau tut. Und wenn dann jemand das unter seine Fittiche nimmt und dann so souverän löst, das ist natürlich der absolute Traum für einen Regisseur.
Und die Kostüme.
Und die Kostüme.
Wir müssen über die Kostüme reden.
Redet über die Kostüme.
Wir haben ganz viele, viele, glücklicherweise gibt es Leute bei uns, die sind so ein bisschen Nerds und kennen auch Nerds und Nerds spielen gerne Rollenspiele.
Danke, Nerds.
Und deswegen wurden wir dann, also am Anfang war es etwas zäh, da habe ich schon ganz schlimme Befürchtungen gehabt, dass wir alle irgendwie so in Tuniken spielen müssen, weil wir nichts anderes kriegen. Und dann wurden wir komplett zugeschüttet mit Rollenspiel und Mittelalterzeug und das war auch ein Moment, wo mir ungefähr 17.000 Steine vom Herzen gefallen sind. Weil,
aber woher kamen die Sachen dann? Also von irgendwelchen Leuten, die ihr gekannt habt, die Rollenspiele machen.
Bekannte von Bekannten.
Ja, und eine Sache, ich muss noch Leo nennen. Denn,
Leo, das ist unsere Zauberfee an der Nadel.
Ja, und wir haben mich, Leo, eine Freiwillige, die jetzt seit kurzem...
Die uns erst seit der Toskana-Therapie kennt.
Eigentlich auch einfach mal unterstützt, einfach mal so, ja, ich habe Lust bei euch einfach nur zu helfen. Und die hat uns jetzt einzelne Kostüme einfach genäht. Also, und zwar in alles Winde hat sie wirklich, welche Farbe, was wollt ihr haben, mache ich euch. Und
was,
hat wirklich komplette... Ja, Umhänge und Kleider und Mittelalterkleider einfach einfach genäht. Und es ist einfach, es ist grandios. Also ich komme gar nicht aus dem Staunen raus. Es ist wirklich wunderschön.
Und aus was ist das Horn?
Das wird nicht verraten.
Das ist eine Frage, die sogar im Stück thematisiert wird.
Ja, tatsächlich. Ist es gebogen oder gedreht?
Gerührt oder geschüttelt?
Ja, diese zwei Jägersleute, von denen ich erzählte, die am Anfang in den Wald schlappen, die fragen sich natürlich auch, wie Einhörner eigentlich aussehen und gehen dann so die ganzen Möglichkeiten durch, um auch mit den Erwartungen des Publikums zu spielen. Deswegen wäre es natürlich jetzt schade, irgendwas zu verraten.
Nein. Aber du trägst ein Einhorn.
Ich bin ein Einhorn.
Richtige Antwort. Fabulous.
Wie wird's festgemacht?
Magie.
Heftklammern.
Also ich habe schon Schießer. Einen sehr großen Verschleiß an Haarnadeln, muss ich sagen, an diesem Stück. Ah. Also, ja.
Das Witzige ist, dass ich selbst ja auch immer so ein bisschen die Optik vom Zeichentrickfilm im Kopf habe. Also ich habe mich jetzt nicht sklavisch daran gekettet, ich hatte ja auch ein Buch, nicht den Film als Vorlage. Aber so gewisse, man weiß schon, gewisse Erwartungshaltungen muss man schon abdecken, weil die Leute, die den Film kennen, die wollen dann zum Beispiel auch, dass Amaltia zum Beispiel weiße Haare hat. Und
man sieht es auf dem Plakat.
Genau.
Wunderschönes Plakat. Ja.
Das sagst du nur, weil du jetzt drauf bist.
Weil du es gemacht hast.
Wir können uns hier die ganzen Dinge noch stundenlang beweisen. Um es kurz zu machen. Ja, es ist sehr viel Arbeit, die drin steckt. Und ich hoffe, es zeigt sich dann auch im Endergebnis. Da will ich jetzt nicht mehr in mein eigenes Horn stoßen. Und ja, das ist auf jeden Fall eines unserer ambitionierteren Stücke, was das zum Dumm angeht. Also nicht, dass wir so sonst jetzt irgendwie nur Low Effort machen und uns keine Mühe geben. Gatsby zum Beispiel, da gab es so Partyszenen mit Glitzer und allem und da haben wir uns schon auch Mühe gegeben. Ja.
Und wie ist es mit der Live-Musik? Steht eine ganze Band auf der Bühne oder sind es einzelne Musiker?
Es gibt einen Barden, der die ganze Geschichte quasi erzählt. Das ist so eine Erfindung von mir, die ich für das Theaterstück quasi dazu gedichtet habe, weil ab und zu ist es so, dass es tatsächlich leichter ist, wenn man gewisse Sachen einfach kurz erzählt, anstatt sie 20 Minuten irgendwie versuchen darzustellen. Und der ist am Anfang und vor allem am Ende des Stücks tritt er so quasi auf und gibt dem Ganzen so quasi einen Rahmen und der spielt Gitarre. Und glücklicherweise hat zufällig dieser Bade eine Freundin, die Violine spielt. Und deswegen sind die quasi unser Musikduo in dem Stück.
1. bis 5. Februar, das letzte Einhorn in der alten Anatomie von der Theatergruppe Szenario. Vielen Dank, dass ihr da wart und toi 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 noch bei euren Dankeschön. Hauptproben und dass alles gut geht. Und
das Wochenende jetzt, wird zackig.
Rund um die Uhr dann sozusagen. Schlaft ihr dort?
Ich habe echt drüber nachgedacht, tatsächlich.
Was, ehrlich?
Ja, es ist eine halbe Stunde, die durch hin und her gehen wegfällt. Also ich meine, ich wohne gar nicht so weit weg von der Anatomie. Wir wohnen zufällig jetzt auch in derselben WG. Aber ja, manchmal, gut, das ist sowieso das Regiegefühl gegen Ende, dass man am liebsten auf seinem Mischpult schlafen würde und dann einfach nur noch dafür leben und atmen möchte. Aber
also wir tun alles, damit es am Mittwoch richtig kracht.
Ja.
Ich freue mich so drauf. Ich komme auf jeden Fall. Schön. Ich bin jetzt schon Fan. Also ich sag's nochmal, weil es so schön ist, jetzt Anfang Februar, vom 1. bis zum 5. Februar in der alten Anatomie, das Theaterstück Das letzte Einhorn. Von
Abendkasse der öffnet ab 19.30 Uhr für die wenigen Restkarten, die es noch gibt.
Kartenreservierung auf unserer Website.
Unter scenario-toebingen.de.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart und das war das Lokalmagazin.
Vielen, vielen Dank.
Live am Freitagvormittag, am Samstagmorgen nochmal in der Wiederholung und natürlich auch in der Mediathek und auch das Interview dauerhaft auf wüste-welle.de nachzuhören und auch herunterzuladen.